Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen. Wir schauen heute Abend auf den Saisonstart am Burgtheater in Wien. Dort gibt es ja jetzt einen neuen Intendanten und dort wurde auch ein neuer Hamlet inszeniert. Jens Harzer sollte es ursprünglich mal sein, daraus wurden dann aber ganz viele Hamlets. Eine Pussy Riot Ausstellung in München erinnert daran, wie lange es für ein russisches Punk-Kollektiv schon Grund gab, gegen Putin aufzubegehren. Und am Abend ist der Deutsche Radiopreis vergeben worden. Wer nach Jury-Auffassung die Besten unseres geliebten Mediums sind, auch das erfahren Sie in dieser Fazitausgabe. Den letzten Hamlet am Burgtheater hat 2013 August Diehl in einer Inszenierung von Andrea Breth gespielt. Das ist also schon eine ganze Weile her. Und damals handelte es sich um eine 6-stündige Inszenierung. Diesmal ist alles anders. Das Burgtheater hat ja eine neue Leitung, nämlich Stefan Bachmann. Den Hamlet hat Karin Henkel inszeniert. Beide haben eine Kölner Geschichte. Und dargestellt wird der unter anderem, muss man sagen, von Benny Kläsens, aber es gibt auf der Bühne 5 Hamlets.
Bleib nicht tatenlos! Du bleibst nicht!
Dieses Messer stach in seine Eingeweide zigmal. Das Blut spritzte, die Knochen splitterten.
Warum soll ich anständig sein, wenn die Welt so verdorben ist? Warum soll ich anständig sein, wenn die Welt so verdorben ist? Zahlen musst du, Claudius. Mord um Mord! Recht um Recht, Schuld um Schuld!
Warum soll ich anständig sein, wenn die Welt zu verdorben ist? Immer wieder stark und eindrücklich. Dieser Hamlet-Text hier also in der Neuinszenierung am Burgtheater, über die wir jetzt sprechen. Christoph Leibold ist für uns dort gewesen. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Was hat es mit den vielen Hamlet-Darstellern auf sich? Was hat sich Karin Henkel dabei gedacht? Hat sie sich was dabei gedacht oder macht sie es einfach immer so?
Nee, sie hat sich unbedingt was dabei gedacht. Hamlet hat ja viele Persönlichkeiten. Der Grübler, der Zögerer, der Zweifler, der dann doch im falschen Moment impulsiv handelt und Polonius ersticht, weil er meint, er könnte Claudius, den Mörder seines Vaters, erstechen. Also die Idee dahinter ist sozusagen, diese Facetten dieser Figuren von zögerlich, depressiv bis zornig, aggressiv aufzufächern, zu verteilen auf 5 Darstellerinnen und Darsteller, die alle so im mehr oder weniger Existenzialisten-Schwarz auftreten. Das ist eine Figur, die eben auch im Selbstgespräch mit sich selbst ist. Und das funktioniert natürlich dann auch ganz gut, wenn mehrere Hamlets mit sich reden, sich unterhalten. Außerdem legt sie dieses Selbstgespräch auch nahe, dass vieles, was da passiert, sich in Hamlets Kopf abspielt. Also der Geist des Vaters, der wird ja klassischerweise auch gedeutet, so als Manifestation des Denkens von Hamlet. Der Geist ist übrigens hier so ein ganzer Gespensterchor, Klischee-Gespenster mit Bettlaken über dem Kopf, so Augenausschnitte. Wirkt gar nicht so albern, wie es klingt in der Beschreibung. Also die Inszenierung spielt quasi in Hamlets Kopf, sodass sich auch von diesen verschiedenen Hamlets immer wieder die anderen Figuren abspalten, also seine geliebte Ophelia, Polonius und ihr Vater und so weiter.
Ist also auch eine Entlastung für den einen Schauspieler, der das sonst alles leisten muss. Aber sein oder nicht sein, to be or not to be, diese hamletsche Verzweiflung, die Sie ja eben auch schon erwähnt haben, dieser Wahnsinn nach dem Tod des Vaters, lässt die sich auf mehrere Personen übertragen oder verliert sie da nicht auch ein bisschen an Intensität?
Ja, sagen wir mal so, also als Konzept geht das Ganze für mich schon in Ordnung, wobei ich auch glaube, man hätte das mit einem Hamlet sozusagen hinbekommen, mit so einem versierten Spieler wie zum Beispiel Benny Klaasens, einem dieser 5 Hamlets, der so diese ganze Palette von der subtilen Andeutung bis zur ja lässigen Überzeichnung drauf hat. Also der interpretatorische Mehrwert hält sich für mich in Grenzen dieser 5-fach Aufsplittung, aber es ist spielerisch ein totaler Gewinn, weil es hat eine wahnsinnige Leichtigkeit, ohne dass der Ernst des Stoffs verspielt wird. Also es macht einfach Spaß, diesem Ensemble zuzuschauen. Jetzt sein oder nicht sein, also existenzielle Tiefe, ich würde sagen, so in diesen Fragen punktet die Inszenierung nicht so sehr. Immer wenn sie versucht, da ins Existenzielle zu gehen, Karin Henkel, dann wird es ansatzweise auch mit ein bisschen Fremdeintext so etwas bedeutungsschwer übererklärt. Wo die Inszenierung wirklich stark ist, ist so als Reflexion über die Macht von Spiel und Verstellung, und zwar im Guten wie im Schlechten. Also im Guten, weil es ist einfach pures Theater, es ist anti-illusionistisch, alle Mittel werden offengelegt und trotzdem entwickelt es eine eigene Wirklichkeit, einen verführerischen Sog und Verstellung aber im Gefährlichen, weil Verstellung ja auch ein Mittel ist, hier gespiegelt wird als Mittel der Politik der Gegenwart. Also Michael Mertens, der spielt Claudius, den König, der Hamlets Vater ermordet hat und den nun Hamlet morden soll, um den Vatermord zu rächen. Da ist tatsächlich mal ein Schauspieler einer Figur zugeordnet, Michael Mertens als Claudius. Und das ist ja ein Schauspieler, der immer so ganz hart an der Grenze zur Schmiere entlang balanciert, manchmal auch drüber. Aber als Claudius ist er großartig, weil eben dieser Claudius auch so ein schamloser Lügner ist. Also Kunst macht der Verstellung und viele erliegen dem, was wir ja zunehmend auch in der Politik sehen.
Ist das eine textlich werkgetreue Inszenierung bei so einem Shakespeare, würde man denken, braucht man ja auch nicht mehr, ne?
Also die Basis ist die Übersetzung von Angela Schanelek und Jürgen Gosch, die ja eh so relativ frei ist, aber wenn man die als Basis nimmt, dann ist es sehr viel, das meiste Originaltext. Es gibt Umstellungen im Text, es gibt Kürzungen, Figuren, die wegfallen, mal so alltagssprachliche Improvisationen, ein paar Fremdtexteinsprengsel, aber es ist schon relativ nah am Text und vor allem so das, was Henkel einen Aspekt von Shakespeare, den sie in den Mittelpunkt stellt, Verstellung, Falschheit, was ist Theater, was ist Spiel, Wirklichkeit, das ist schon sehr Shakespeare-gemäß, von daher hat das schon, ist das true to the original sozusagen. Mhm. Und am Ende nehmen die Freiheiten dann ein bisschen zu. Kate Strong, die Hamlets Mutter, Königin Gertrud, spielt, die muss dann am Ende so halb Englisch, halb Deutsch als Nacherzählung das Ende raffen, weil eben diese Umstellungen, Auslassungen, Kürzungen sehr viele offene Spuren und Fäden hinterlassen, die die Inszenierung dann nicht mehr ganz zusammengeknotet kriegt. Und dann muss einfach Kate Strong so diese Nacherzählung am Ende irgendwie liefern. Das ist ein Notbehelf, aber wahnsinnig charmant.
Ist das ein guter Saisonstart für Stefan Bachmann als neuer Intendant dieser Abend heute?
Also ich sag mal so, es ist kein großer Wurf, aber die Aufführung kann sich absolut sehen lassen. Ich meine, in Österreich sind demnächst Nationalratswahlen, also die Claudius-Typen bringen sich schon in Stellung. Man hätte sich das Ganze auch schärfer vorstellen können. Andererseits, es geht um die Eröffnung und die ist nicht unterkomplex, aber sie ist unterhaltsam. Das ist einfach schon mal gut für einen einnehmenden Start. Es sollte mal Jens Harzer mitspielen, der ist ausgestiegen aus persönlichen Gründen. Das ist natürlich schade. Benny Klaasens ist dafür ein wahnsinniger Gewinn. Der ist allerdings nur als Gast da. Aber Michael Mertens war in Hochform, ein versierter Burgtheaterspieler. Es werden Leute zurückkommen wie Caroline Peters, Stefanie Reinsberger, auf die man sich freuen darf. Aus München vom Residenztheater kommen Michael Wächter, Franziska Hackel, tolle Schauspielerinnen und Schauspieler. Also kann ich sagen, als eigentlich Münchner, der die dort vermissen wird, Wien darf sich da schon freuen auf ein gutes Ensemble und das war heute ein absolut sehenswerter Start.
Christoph Leibold über den neuen Hamlet am Burgtheater, inszeniert von Karin Henkel. Nächste Vorstellung ist dann am kommenden Dienstag. Victory Song von the Franklin Electric. Schon 2012 trat das russische Kollektiv Pussy Riot gegen Putin auf. Das Punkgebet in einer Moskauer Kirche machte die regierungskritischen Aktivistinnen mit den bunten Sturmhauben quasi weltweit bekannt. Die Protestaktionen über viele Jahre brachten einige Mitglieder ins Gefängnis. Einige leben inzwischen ja auch im Ausland. Jetzt eröffnen sie ihre erste Ausstellung in Deutschland in einem Luftschutzkeller des Hauses der Kunst in München, also einem Nazi-Bau. Velvet Terrorism heißt sie und Tobias Krone hat sie für Fazit besucht.
Der Kellergang ist außergewöhnlich hell beleuchtet und knallbunt. Jede der davon abgehenden Kammern ist in eine Farbe gehüllt. Andrea Lissoni, künstlerischer Leiter am Haus der Kunst.
Wir haben ein rotes Raum und danach kommt so ein Strahlenrot, fast so ein russisches, kosmistisches, so modernistisches Zeichen. Und das Strahle ist eine Projektion auf der Wand. So, was in die Räumen ist, geht raus.
Die klangliche Kakophonie ist überwältigend. Aus den Kammern dringen die Videos, meist mit schneller Punkmusik unterlegt. Bilder wie die aus der Christ-Erlöser-Kathedrale in Moskau, wo Mascha Aljochina und zwei Mitstreiterinnen sich ihren Protest aus der Seele schreien gegen die Unterstützung Putins durch den Patriarchen Kirill. Schon nach einigen Sekunden werden sie von Sicherheitsleuten abgeführt. Jede der Kammern ist einer der Aktionen gewidmet, beziehungsweise den Knastaufenthalten, die nach und nach folgten. Für die Ausstellung Velvet Terrorism beschrieben Mascha Aljochina und das jüngere non-binäre Pussy Riot-Mitglied Tasso Pietner die Wände mit Erläuterungstexten zu den politischen Hintergründen. Mal mit dem Edding, mal mit dem Paketband. Ein Ausstellung gewordenes Fanzine.
Das ist ein riesiges Archiv, eigentlich. Ein lebendiges Archiv.
Viele inzwischen fast vergessene Aktionen von Pussy Riot sind hier dokumentiert. Etwa das Aufführen eines Protestsongs während der Olympischen Winterspiele in Sochi 2014 vor einem Olympiaplakat, was Mitglieder der russischen Kosakeneinheit damals gewaltsam unterbinden. Ihre Peitschenhiebe wirken auf dem Musikvideo wie der Trommelschlag des Liedes. Mascha Aljochina führt in den nächsten Raum.
This is World Cup.
Das hier ist die WM 2018. Da gab es schon Dutzende politischer Gefangener in Russland. Repressive Gesetze griffen schon und da wurde immer noch ein internationales Event in Russland gefeiert. Und wir rannten aufs Spielfeld, um zu protestieren.
Kurz darauf wird damals der männliche Unterstützer von Pussy Riot, Pyotr Versilov, vergiftet. Möglicherweise durch den Geheimdienst. Und in die Berliner Charité ausgeflogen.
I think we all should say,
wir alle sollten diesem Krankenhaus sehr dankbar sein.
Hospital.
In einem Raum kann man die Tür zu einer leeren Gefängniszelle öffnen. Laut beschallt durch die russische Nationalhymne. So werden in Russland Menschen in Isolationshaft morgens um 6 Uhr geweckt. Tasso Pietner.
And this room is just part of Russia. It's always built.
Dieser Raum ist Teil Russlands. Wenn du Familien fragst, in jeder russischen Familie ist irgendjemand im Gulag gestorben. Auch heute gibt es tausende politische Gefangene. Dieser leere Raum ist Teil von jedem von uns.
This is like empty room.
Auch nach ihrer Haft bleibt Mascha Aljochina unerschrocken, um diese Aufarbeitungslücken im gesellschaftlichen Gedächtnis anzuprangern. 2017 feiert Putin im Palast an der Lubjanka ein Jubiläum des dort ansässigen Inlandsgeheimdienstes FSB. Pussy Riot prangern zu diesem Anlass die beispiellose Säuberung der Sowjetunion durch seine Vorgängerorganisation des sowjetischen Geheimdienstes mit 5 Millionen Ermordeten an. An der Pforte hissen sie das Plakat Glückwunsch, ihr Henker.
I mean, they are proud.
Ich meine, sie sind stolz auf Morde, die in der Vergangenheit geschehen sind. Sie fühlen sich als die Erben dieser Henker.
So wild und teils rotzig die Ausstellung daherkommt, die politischen Kontexte und Subtilitäten der Anspielungen kann man sich in den handgeschriebenen Texten gut erlesen. Systematisch sind zudem zu jeder Aktion die juristischen Folgen zu erfahren. Und das macht eine Tendenz deutlich. Die Strafen, die Willkür der Justiz werden immer drakonischer.
And also in the beginning of exhibition you see like face kind of government, face of policeman.
Anfangs sahen Polizisten noch wie Menschen aus. In den letzten Jahren immer mehr wie Astronauten. Nur verdeckte Gesichter wie von der dunklen Seite bei Star Wars. Das zeigt, dass man aufpassen muss, was in seinem Land passiert. Russland ist ein gutes Beispiel dafür, dass Orwell nicht so weit weg ist, wie wir meinen.
Sagt Tasso Pietner. Die Pussy Riot-Ausstellung soll auch eine Mahnung sein, die Kriegsgräuel im Osten Europas nicht zu verdrängen.
And you, every second, your phone is ringing.
Jede Sekunde liest du auf dem Handy von neuen Festnahmen, neuen Folterungen. Die russische Armee tötet Kinder. Und ihr in Europa genießt den Sommer und trinkt Aperol-Spritz.
Die beiden AktivistInnen verfolgen das Erstarken russlandfreundlicher Parteien in Deutschland, aber auch im Rest von Europa mit großer Sorge. Die Idee von Friedensverhandlungen sei eine Illusion.
Die erste Pussy Riot-Ausstellung in Deutschland ab morgen zu sehen in der Luftschutzkellergalerie des Haus der Kunst in München. Und dann bis zum 2. Februar. Tobi Krone hat sie für uns angesehen. Und wir schalten nach Hamburg, wo bis kurz vor der Sendung der Deutsche Radiopreis verliehen worden ist, die wichtigste Auszeichnung im Radiogeschäft. 10 Kategorien gibt es, vom Newcomer bis zur besten Moderation. Und für uns mitverfolgt hat die Veranstaltung unsere Hamburg-Korrespondentin Magdalena Neubich. Steigen wir gleich mal mit der vielleicht wichtigsten Kategorie ein, Magdalena. Welcher Sender macht denn die beste Sendung?
Ja, da müssen wir ins Kinderprogramm umschalten. Ausgezeichnet wurde nämlich die Sendung Maus Live von WDR 5. Also das ist die Maus im Radio gewissermaßen. Und da wurde die Sendung ausgezeichnet, wenn der Tod allgegenwärtig ist, im Kinderhospiz. Und in dieser Sendung kamen eben betroffene Kinder und ihre Familien zu Wort, aber eben auch alle, die ihnen da zur Seite stehen in dieser schwierigen Situation. Und ausgezeichnet wurde die Sendung, weil eben die Macher und Macherinnen da mit einer ganz großen Empathie rangegangen sein und das eben für eine besondere Zielgruppe, eben für Kinder, aufbereitet haben. Und es gab da eine sehr, sehr gerührte Preisträgerin.
Ja, liebe Grimme-Jury, ich bin so dankbar und überglücklich, dass Sie die leisen Töne im Radio ins Rampenlicht holen. Diesen Preis widme ich den Menschen im Kinder- und Jugendhospiz Regenbogenland in Düsseldorf. Ich habe während der Arbeit auch geweint, das gehört einfach zum Thema dazu. Und ich habe dort erlebt, dass Menschen einfach Unfassbares jeden Tag schaffen im Alltag von Familien, die mit einem unheilbar erkrankten, lebensverkürzend erkrankten Kind jeden Tag verbringen. Und ich widme ihnen den Menschen, die diese Menschen nicht alleine lassen.
Ja, das war Jana Markdanz vom WDR und sie hat in ihrer Dankesrede auch dafür plädiert, dass eben das Thema Tod auch häufiger eben im Radio zum Thema gemacht wird.
Ein rührender O-Ton und vermutlich auch eine ganz berührende Sendung muss das gewesen sein. Wer hat denn in der Kategorie Beste Moderation gewonnen?
Ja, da hat Gianluca Meli gewonnen. Er ist Moderator beim Sender KISS FM und hat da die Sendung Italienisch für Anfänger. Und er wurde ausgezeichnet, weil seine Art zu moderieren spontan, witzig und vor allem hörernah sei. Und das Ganze aber eben gepaart mit einem hohen Maß an Professionalität, so die Jury.
Andere Preisträger gab es auch in 10 Kategorien. Wer ist dir da besonders in Erinnerung geblieben?
Vor allem die Kategorie Beste Reportage. Da hat der Podcast Cut, das Silvester, das uns verfolgt, gewonnen. Das ist ein Podcast von WDR Cosmo. Und darin geht es um die Kölner Silvesternacht 2015, bei der, wenn ich das jetzt nochmal in Erinnerung rufen kann, mehr als 600 Frauen Opfer sexueller Straftaten wurden. Und das Besondere an dieser Nacht war, dass eben die Täter meist Männer aus Nordafrika waren. Und angeschlossen eben an diese Nacht haben ja in Deutschland Debatten um Migration, um Integration, um innere Sicherheit stattgefunden. Und dieser Podcast wurde ausgezeichnet und die Jury hat das folgendermaßen begründet.
Der Deutsche Radiopreis in der Kategorie Beste Reportage geht in diesem Jahr an eine Sendung, die eines der wichtigsten gesellschaftlichen Themen aufgreift und dieses Thema in exzellenter Form auffächert. Dabei besticht das ausgezeichnete Format mit aufwendig recherchierten Inhalten, einem augenöffnenden Arrangement komplexer Fakten und einem Höchstmaß an journalistischer Integrität und Professionalität.
Ja, also wenn das keine Hörempfehlung ist, weiß ich auch nicht. Für den Podcast Cut vom WDR Cosmo.
Die Radiopreisverleihung ist ja auch eine richtige Gala. In der Neuen Flora in Hamburg hat das stattgefunden. Sollen über 1000 Leute da gewesen sein. Moderiert wurde der Abend von Katrin Bauerfeind. Wie war denn das Begleitprogramm?
Ja, also Katrin Bauerfeind meinte direkt zu Beginn, das Schöne am Radio ist ja, dass da für alle was dabei ist und es eben darum geht, auch jetzt bei dieser Preisverleihung die Vielfalt des Radios in Deutschland auszuzeichnen. Und offenbar haben sich das irgendwie die Macher auch bei dem Musikprogramm gedacht, denn das war wirklich eine wilde Mischung durch alle Genres, nur mal irgendwie so beispielhaft. Unter anderem ist die Schlagersängerin Beatrice Egli aufgetreten, der Popsänger Samu Haber von der finnischen Band Sunrise Avenue. Scooter ist aufgetreten, aber auch die Deutschrapperin Bad Moms J oder auch der ESC-Teilnehmer aus diesem Jahr, Isaac. Und das war schon, also ich glaube, für jegliche geladene Gäste verschiedenen Alters, da hat wahrscheinlich jeder was gefunden heute Abend.
Und gab es sonst Neuerungen dieses Jahr bei der Preisverleihung?
Also was ich ganz spannend fand, war, dass die Kategorie Newcomer ein bisschen anders aufgezogen wurde. Denn normalerweise werden zu der Preisverleihung nur die 3 Nominierten dann in jeder Kategorie auch nach Hamburg eingeladen. In dem Fall hat man sich entschieden, alle 24, die sich quasi beworben hatten um diesen Preis in der Kategorie Newcomer, dorthin zu bitten. Die standen dann auch alle 24 auf der Bühne und man hat gesehen, also ja, Radio hat auf jeden Fall eine Zukunft. Da gibt es ganz, ganz viele junge, engagierte Leute. Und ich fand generell, dass sich das so durch den Abend gezogen hat, dass man eben gesehen hat, dass gerade auch die Jugendsender, sowohl von privaten als auch öffentlich-rechtlichen Medienhäusern, sehr oft nominiert waren und auch häufig die Preise dann abgeräumt haben. Und es da offensichtlich wirklich ganz viel auch Kreativität und Potenzial gibt, eben auch bei den jüngeren Leuten, die Radio machen.
Magdalena Neubig über die Verleihung des Deutschen Radiopreises heute Abend in Hamburg. Besten Dank dorthin.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute von und mit Bettina Ritter.
Vor 25 Jahren wurde er zum ersten Mal verliehen. Heute hat die Jury die Nominierungen für den Deutschen Fernsehpreis veröffentlicht. Bei den fiktionalen Produktionen wurde die Serie Die Zweiflers der ARD in 6 Kategorien nominiert. Dahinter folgt Deutsches Haus von Disney Plus mit 4 Erwähnungen. Im Bereich Unterhaltung wurde Jan Böhmermanns Show Lass dich überwachen im ZDF in 3 Kategorien vorgeschlagen. Ebenso die RTL-Tanzshow Let's Dance. Die Preise werden am 24. und 25. September bei 2 Shows in Köln verliehen. Die Schriftstellerin Helga Schubert wird mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Das teilte der Verlag DTV mit, bei dem die Bücher der gebürtigen Berlinerin erscheinen. Die Auszeichnung wird am 1. Oktober in Schloss Bellevue von Bundespräsident Steinmeier verliehen. Schubert, die laut NDR in der Nähe von Schwerin lebt, war Psychotherapeutin und Schriftstellerin in der DDR. Weil sie auch politisch aktiv war, wurde sie über viele Jahre von der Stasi observiert. 1989 gehörte sie zu den ersten Demonstrierenden in Berlin. Zudem wirkte sie am zentralen runden Tisch in Ost-Berlin mit, der den Weg zu freien Wahlen mitbereitete. Im Berliner Haus der Festspiele hat am Abend das 24. Internationale Literaturfestival Berlin eröffnet. Bis zum 14. September werden 150 Autorinnen und Autoren aus rund 50 Ländern lesen und diskutieren, darunter die Booker-Preisträger Ben Okri und Paul Lynch, die ihre neuen Werke vorstellen werden. Erstmals arbeitet das Festival mit einem Kurator in Residence zusammen. Der nigerianisch-amerikanische Autor Helon Habila hat gemeinsam mit den Festivalkuratorinnen das Programm entwickelt und seine Perspektive eingebracht. Der deutsche Filmregisseur Andrei Nekrassow ist nach Angaben der Deutschen Welle in Russland in Haft. Das sagte der Filmemacher dem Auslandssender per Telefon, wie die Deutsche Welle berichtet. Nekrassow wurde in Leningrad geboren, hatte aber seit mehreren Jahrzehnten ausschließlich die deutsche Staatsbürgerschaft. Er wurde nach Angaben der Deutschen Welle am 24. August von Mitarbeitern des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB im Gebiet um Smolensk bei Dreharbeiten verhaftet. Frank Eichmann.
Er habe in der Nähe eines FSB-Gebäudes Filmaufnahmen gemacht, so der Vorwurf. Nekrassow besteht darauf, das nicht gewusst zu haben. Dennoch wurde er in einem Verwaltungsverfahren wegen illegaler Berufstätigkeit zu maximal 90 Tagen Haft verurteilt und der Ausweisung aus Russland. Dazu kommt ein Einreiseverbot, eine ungewöhnlich hohe Strafe für eine Ordnungswidrigkeit.
Cinemat von Glasses Casey Lambist. Bayreuth, die Klassikwelt, verbindet damit natürlich in allererster Linie Wagner, die Bayreuther Festspiele, aber nun schon zum 5. Mal findet, und zwar nicht auf dem Hügel, sondern in der Stadt, das Bayreuth Baroque Opera Festival statt. An einem Ort, der sonst hauptsächlich als Museum genutzt wird, dem markgräflichen Opernhaus der Stadt. Aufgeführt werden bei diesem Festival eher unbekannte oder inzwischen vergessene Barockopern. Zur Eröffnung feierte heute die Oper Iphigenia in Aulide von Nicola Antonia Porpora Premiere. Man könnte sagen, ein Konkurrent Händels, ebenso produktiv, aber viel weniger bekannt. Iphigenia in Aulide, selten gespielte Barockoper bei der Premiere in Bayreuth, war für uns Kirsten Liese dabei. Fangen wir, Frau Liese, doch mal ganz von vorne an. Ist dieser Nicola Antonio Porpora zu Unrecht vergessen oder kommt er einfach nicht an Händel ran?
Ich würde schon sagen, dass er zu Unrecht vergessen wurde, auch wenn Händel sicherlich im Affekt des Elegischen und Schwermütigen nicht zu toppen ist. Denn darin liegt ja eigentlich der Hauptunterschied zwischen den beiden Komponisten. Händel ging es, so sehr er auch immer die Möglichkeiten der Sänger einbezog, in seiner Musik sehr stark um die Psychologie der Figuren. Hingegen Porpora war Zeit seines Lebens ein sehr großer Virtuose und hat sich immer in erster Linie für die Virtuosität der Gesangsstimmen interessiert. Nichtsdestoweniger muss ich sagen, hat Porpora, und das hat man jetzt eigentlich schon, wenn ich noch eine konzertante Produktion mit einbeziehe, zum dritten Mal in Bayreuth erleben dürfen. Zur Erinnerung, Händel-Festspiele gibt es 3 in Deutschland. Und Bayreuth wird offenbar so ein bisschen der Ort eben für Porpora, für einen mitunter sehr unterhaltsamen und diesmal auch einen sehr ernsten.
Mhm. Iphigenia in Aulide, ein Stoff der griechischen Antike. Worum geht es?
Ja, es geht um ein Kapitel aus dem antiken Mythos, weil König Agamemnon auf dem Weg zum Trojanischen Krieg einen Hirsch der Jagdgöttin Diana erlegt hat. In der griechischen Mythologie heißt sie auch Artemis. Soll er zur Sühne seine Tochter Iphigenia als Opfer darbringen? Andernfalls wird er an seiner Weiterreise gehindert. Und nun geht es also darum, wie das Opfer gebracht werden soll in Aulis, wo Iphigenia mit ihrer Mutter Clytemnestra hingelockt wird unter dem Vorwand, dass sie dort den Helden Achilles heiraten soll. Der stürmt dann im entscheidenden Moment herbei, um sie mit dem Schwert zu retten, beziehungsweise ihren Meuchelmörder zu richten. Doch das letzte Wort hat dann die göttliche Diana selbst, die auf das Opfer verzichtet.
Max Emanuel Zencic, der hat Regie geführt, der ist aber auch in der männlichen Hauptrolle auf der Bühne zu sehen. Wie hat er denn diese Oper inszeniert und wie werden Opern überhaupt bei diesem Festival der Opern, der Barockopern in Bayreuth inszeniert? Ist man da wagemutig?
Ja, also mich fasziniert es immer wieder, wie unglaublich erfinderisch und innovativ Max Emanuel Zencic ist, der für jedes Stück, was er macht, immer wieder einen neuen Ansatz findet. Durchaus modernere Lesarten, aber auch solche, die nie so ganz über das Stück hinwegblasen. Also man erkennt Libretto und Partitur immer wieder. Er muss da auch gar nicht viel eingreifen oder was ändern. Er hat einfach eine Lesart, die er dann, sagen wir mal so, wie mit dem Carlo il Calvo, das war die erste Oper von Porpora, die er auch in seiner ersten Ausgabe des Festivals inszeniert hat. Die spielte zum Beispiel in den 1920er Jahren auf einer Hacienda und das war so ein bisschen Telenovela-mäßig angelegt, wie eine Geschichte um Erbstreitigkeiten in einer Familie. Unglaublich toll und vor allem witzig gemacht. Also man muss dazu sagen, dass bisher seine Produktion, das trifft auch auf den Flavio im letzten Jahr, zu, dass er bisher immer sehr publikumswirksame Stücke hatte. Also Stücke, die sehr dankbar waren, weil sie einen unglaublichen Witz versprühten oder Inszenierungen möglich machten. Diesmal jetzt bei diesem antiken Stoff ist er auch beim Mythos geblieben, hat eigentlich eine eher antikisierende, archaisierende Inszenierung gemacht, die aber auch überhaupt nicht verstaubt wird. Vielleicht auch deswegen, weil man sowas auch ganz, ganz lange Zeit überhaupt nicht mehr gesehen hat. Also unglaublich viel Fleisch und nackte Haut am Anfang, weil man tatsächlich Männer sieht, Krieger, die so aussehen wie auf alten griechischen Vasen oder wie man sie in Museen sieht, auf Fresken. Und das hat aber auch seinen eigenen Charme, nicht ganz konsequent so durchgehalten. Es gibt dann auch Anachronismen und einiges Rätselhaften in der Produktion. Aber es ist doch irgendwie, hat es was sehr Poetisches, auch was sehr Spannendes und sehr Lebendiges.
Also anachronistisch oder doch nicht anachronistisch?
Naja, anachronistisch ist, dass es dann zwischendurch gibt es auch mal Bilder, die nicht ganz in die Antike hineinpassen, wenn also auf einmal Frauen auftreten, die eher so an die napoleonischen Zeiten erinnern, seitens Kostüm und Haarfrisur oder auch eben rote Fahnen geschwenkt werden. Da kommt dann so ein bisschen Polit-Agitprop rein, sage ich mal. Aber das sind eigentlich kurze Momente. Ansonsten ist im Grunde genommen die Produktion schon sehr im Archaischen verhaftet, wenn auch nicht ganz strikt seitens der Kostüme. Also die Königsmäntel, die hier Agamemnon trägt oder auch seine Gattin Clytemnestra, die ja auch eine sehr hohe Haarfrisur hat. Die sind dann sicherlich nicht mehr ganz genau in der Antike verhaftet, aber eben doch irgendwie alles so ein bisschen historisierend. Und ich glaube, dass das Publikum auch sehr dankbar ist. Man sah richtig die Begeisterung, eben doch auch mal so einen ansprechenden Schaublick zu bekommen. Schöne Schauwerte, schöne Optik, das hat ja auch mal was. Ja.
Frau Liese, über die Musik bzw. über die Klänge haben wir noch gar nicht gesprochen. Cencic, der ist ja bekannt als Countertenor. Wie war er und wie war der Abend insgesamt musikalisch?
Ja, leider hat sich Max Emanuel Cencic am Anfang fast indisponiert melden müssen. Er ist eigentlich erkrankt, er leidet an einer Sommergrippe, aber die gute Nachricht war dann doch, dass er trotz seiner Erkrankung auftreten wollte und um Nachsicht gebeten hat, wenn er vielleicht die eine oder andere Arie nicht mehr so ganz aussingt oder irgendwas nicht ganz hundertprozentig läuft. Eigentlich hätte man diese Ansage gar nicht machen müssen, denn am Ende hat alles doch sehr vorzüglich geklappt, muss ich sagen. Und das ist natürlich eine unglaubliche Leistung für diesen Mann. Ich meine, er ist auch nicht mehr im Counterfach der Allerjüngste und wir wissen, wenn Countertenöre so ein bisschen in die Jahre kommen, dann wird es ein bisschen schwierig. Er hat aber sehr klug diese Rolle des Agamemnon für sich ausgewählt. Die liegt nämlich nicht ganz so hoch, sodass er hier also nicht konkurrieren muss mit seinen Kollegen, die den Achilles singen oder auch den Odysseus. Da hat er nämlich ganz fantastische Countertenöre an Bord, unter anderem Marian Licht, der hier also als Achilles eine wirklich fantastische virtuose Performance hinlegt, auch manchmal mehrere Sekunden lang einen einzigen Ton in ganz hoher Lage hält, fast wie eine Sopranistin klingt er da. Sagenhaft toll. Und Cencic ist eben so klug beraten, sich dann eher doch eine Partie rausgewählt zu haben, die etwas tiefer liegt und dadurch dann auch für ihn gut bewältigbar ist, auch so von seiner Agilität her, das schafft er alles ziemlich gut.
Kirsten Liese live von der Eröffnung des Bayreuth Baroque Festivals mit einer Inszenierung der Oper Iphigenia in Aulide von Nicola Antonio Porpora, einem Zeitgenossen und Konkurrenten Händels. Nächste Vorstellung, die ist dann am Samstag. Die Geschichte und Zukunft der Straße ist das Thema einer Ausstellung des Berliner Architekten- und Ingenieurvereins, der damit sein 200-jähriges Bestehen feiert. Straße, das ist doch was, wo der motorisierte Verkehr unterwegs ist, oder nicht? Das war, wir wissen das, nicht immer so. Und es gibt ja auch derzeit genügend Initiativen und Vorstöße, wieder etwas mehr Ruhe und Gemütlichkeit in den Straßenverkehr zurückzubringen. Würde man einen Teil der Stadtautobahn von Berlin zurückbauen, das wurde auch mal durchexerziert, entstünden da ungeahnte Flächen und Potenziale. Sebastian Engelbrecht hat sich die Ausstellung für Fazit angeschaut.
So nicht, steht in großen Buchstaben auf einem Bild in einer Broschüre des Bezirksamts von Berlin-Kreuzberg von 1955. Das Bild zeigt die Mischung eines Gründerzeitviertels. Eine enge Straße mit wenig Platz für Autos zwischen stuckverzierten Häusern und Menschen, die auf den Fahrbahnen laufen. Was in den 1950er Jahren als stadtplanerischer Irrweg erschien, ist heute wieder ein erstrebenswertes Ziel. Nicht nur die Stadt gilt heute wieder als gelungen, wenn sich Wohnen, Unterhaltung und Arbeit in ihr mischen. Auch die Straße soll künftig zur Mixtur werden.
Wir kehren jetzt dem Konzept der autogerechten Stadt den Rücken. Und jetzt geht es wieder darum zu identifizieren, wie viel Straße brauchen wir, beziehungsweise mit wie wenig Straße kommen wir zurecht.
Sagt der Berliner Architekt Robert Patschke. Er gehört zum Vorstand des Berliner Architekten- und Ingenieurvereins, der jetzt mit einer Ausstellung zum Thema Immer modern, Berlin und seine Straßen unter den Linden einen Maßstab setzen will. Anlass für die Ausstellung ist das 200. Bestehen des Vereins. Der war schon Mitte des 19. Jahrhunderts das Forum für kühne Stadtplanungsideen. Der einstige Vereinsvorsitzende James Hobrecht etwa legte in der Gründerzeit als preußischer Stadtplaner Grundlagen für das neue Berlin rund um den alten Kern. Ähnlich ruft der Verein heute zum Aufbruch, wenn es um die Straße der Zukunft geht. Der Stadtplaner Harald Bodenschatz, auch im Vorstand des Vereins, ist Kurator der Ausstellung.
Wir haben aus der Zeit des schienengebundenen Massenverkehrs gelernt, dass es damals unterschiedliche Verkehrsarten waren, die die Straßen belebt haben, sozusagen bunte Mischformen. Und meine Idee ist, dass auch in Zukunft wir sicher nicht zurückkehren zu den Straßen vor dem Ersten Weltkrieg, dass wir aber auch in Zukunft Straßen mit unterschiedlichen Verkehren haben werden, mehr Verkehrsgerechtigkeit, wie das schon oft formuliert worden ist.
Während Bodenschatz mehr auf die Vergangenheit der Berliner Straßen blickt, befasst sich Ulrich Brinkmann in der Ausstellung mit den großen Straßen von morgen.
Es geht um Aufenthaltsqualität im Stadtraum, es geht um Erholungsflächen, es geht um sichere Orte für Kinder, für sicheres Überqueren von Straßen für alte Menschen oder Menschen mit Behinderung. Also kurz, dieser bunte Verkehr, der war eigentlich das Ziel dieser Entwürfe.
Maßstab der Straße soll künftig der Fußgänger, die Fußgängerin sein. Aus namenlosen Asphaltwüsten für den Autoverkehr, aus neunspurigen Ausfallstraßen und Stadtplätzen, bestehend aus Teer und nicht nutzbaren Mittelstreifen, sollen grüne, vielfältige Flächen zum Leben werden. So das Ideal, das in Vorschlägen 10 prominenter Architekturbüros für die Umgestaltung von Berliner und Potsdamer Straßen sichtbar wird. Der Architekt Robert Patschke will dem Auto dabei durchaus noch einen Platz einräumen.
Es muss natürlich eine Balance herrschen. Man kann nicht sagen, es kriegen alles nur die Fahrradfahrer oder alles nur die Fußgänger. Es wird auch weiterhin individualverkehr geben und geben müssen, da bin ich mir ganz sicher. Ich finde auch, dass das auch Stadt mitbelebt. Ja, man kann schnell was einkaufen und gerade diese Mischung aus den verschiedenen Sachen, aus Fußgängern, Fahrradfahrern und Pkw-Verkehr, das macht es am Ende.
Patschkes Büro schlägt vor, die Autobahn A104 im Südwesten Berlins einfach verschwinden zu lassen. Brachiale Betonbrücken und längs durch ein Mammuthochhaus verlaufende Autofahrbahnen will Patschke neu beleben.
Deswegen haben wir eine radikale Position eingenommen, indem wir gesagt haben, die gesamte Autobahn oder dieser gesamte Autobahnabschnitt von 4 Kilometern von der A103 bis zur Anschlussstelle an den Hohenzollerndamm muss verschwinden und wird dann umgestaltet. Hier wird wieder Stadt entstehen. 10 Kieze können hier entstehen. Etwa 6000 Wohnungen, die Hälfte davon auf Grundstücken, die bereits in öffentlicher Hand sind.
So will der Architekten- und Ingenieurverein seinen Beitrag leisten zur Utopie einer Stadt, in der Klimaschutz, Energiewende, Mobilitätswende geschafft sind.
Das Besondere des Architekten- und Ingenieurvereins ist ja, wie der Name schon ausdrückt, dass es hier auch die Bauingenieure sind, die eine große Rolle in diesem Verein spielen. Nicht nur Architekten und Landschaftsarchitektinnen und Vertreter anderer Disziplinen. Von daher wird dieses zentrale Thema, dass wir tatsächlich die Zukunft nur gestalten können in einem engen Zusammenschluss der verschiedenen Disziplinen, wird eine große Rolle spielen.
Lobt Kurator Harald Bodenschatz seinen Verein. Die Umgestaltung der Berliner Stadtstraßen wird viele Jahrzehnte dauern. Die Bilder im Katalog gleichen jedenfalls paradiesischen Landschaften. Hohes Gras, Bäume mit vollen Kronen dominieren da, dazwischen unauffällige, schmale, geschwungene Autofahrbahnen, von Hecken gesäumt, von Zebrastreifen unterbrochen.
Sebastian Engelbrecht über Visionen einer Stadt von morgen zu sehen in einer Ausstellung im Kronprinzenpalais in Berlin. Und die Feuilletons von morgen, Freitag, den 6. September, die hat Florian Werner gelesen.
Wenn Gott an Burnout leidet, sind wir dann anfälliger fürs Hässliche? Mit dieser theologischen Frage eröffnet Stefanie Grimm in der Taz ihre Rezension der neuen Platte von Nick Cave and the Bad Seeds, Wild God. In den Songs des Albums, der Titel legt es bereits nahe, geht es leitmotivisch um eine wilde Gottheit, die wie ein prähistorischer Vogel durch die Luft segelt. Außerdem um Amphibien, die ebenfalls zum Himmel streben, aber immer wieder in ihr irdisches Tümpeldasein zurückgeworfen werden. Nick Cave hält Frösche für die glücklichste Tierart überhaupt, schreibt Grimm. Als Symbols of Joy bezeichnet sie der vom Blues-Punk zum gospelaffinen Transzendentalisten gewandelte australische Popstar in einem Interview, denn sie springen in ihren kurzen Zuckungen der Liebe aus der Gosse hoch und fallen dann wieder dorthin zurück. Zuckungen der Liebe. Die Formulierung könnte auch das freudig-ekstatische Wedeln einer Hunderute beschreiben, wenn nach langem Warten endlich wieder das ganze familiäre Rudel beisammen ist. In der Welt macht sich entsprechend Wieland Freund Gedanken über die treusorgende Figur des Familienhunds. Familienhunde werden ja von Familien gemacht. Sie wachsen an ihren Aufgaben, schreibt er. Sie gehen neben dem Kinderwagen oder werden, als Baby verkleidet, im Kinderwagen gefahren. Sie gehen mit Eltern, denen gerade alles über den Kopf wächst, jederzeit joggen oder mit plötzlich spazierwütigen Teenagern auch nach Einbruch der Dunkelheit noch heimlich telefonieren. Sie wissen genau, wer gerade mutlos, wer wütend oder traurig ist, und sie wissen vor allem immer, wer gerade fehlt, denn sie zählen unablässig mit. Ebenfalls gezählt hat man offenbar im Staatsministerium für Kultur und Medien und dabei festgestellt, dass sich bei der Förderung des literarischen Übersetzens im kommenden Jahr 650.000 Euro einsparen lassen. Paul Ingendey zeigt sich über diese Entscheidung in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung empört. Übersetzen, das sei doch ohnehin ein unmöglicher Beruf, eine veritable Lebensblödheit. Wenn nun dem Deutschen Übersetzerfonds ein Drittel der Mittel gestrichen würde, wäre dies ein Schlag für unsere weltoffene Kultur. Und natürlich für die ohnehin an der Prekariatsgrenze arbeitenden Übersetzerinnen und Übersetzer. Ingendey schreibt, literarisches Übersetzen ist eine Form der Autorschaft mit eigenständigem kulturellen Wert. Man könnte die Literatursprachen durchgehen und würde überall Lieblingsprojekte, Wahlverwandtschaften, verrückte Passionen und sehr viel Entsagung entdecken. Übersetzer sind schöpferische Persönlichkeiten. Zum Schluss nun aber noch eine tröstliche Meldung von einem Menschen, der sich wahrscheinlich keine Sorgen um Altersarmut machen muss, der aber dennoch für seinen Beruf schon recht alt ist, der Fußballer Mats Hummels. In Italien wird den Alten eine Wertschätzung entgegengebracht, von der die hiesigen Seniorinnen und Senioren nur träumen können, schreibt Bernhard Heckler in der Süddeutschen Zeitung. Der 35 Jahre alte Hummels wurde nämlich von seinem Verein Borussia Dortmund diesen Sommer ablösefrei ausgemustert und wechselt nun in die erste italienische Liga zur AS Rom, wo er sich Heckler zufolge in bester Gesellschaft befindet. Böse Zungen könnten der seniorenaffinen Serie A einen gewissen Gnadenhofcharakter attestieren, schreibt er. Dabei ist die Transferkultur geliebtes Mehrgenerationenleben. In Italien weiß man, die Älteren sind soziologisch wertvoll für die Stimmung in der Kabine. Sie übernehmen einen großen Teil der Kinderpflege im immer größer werdenden, noch minderjährigen Bereich des Kaders. Sie bieten Orientierung. Und die ist wichtig. Gerade in der heutigen Zeit, da selbst Gott an Burnout leidet.
Das war die Kulturpresseschau von Florian Werner. Und das war Fazit die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören und eine angenehme Nacht.